Deep Banking, der Spezialisten-Podcast von Finanzszene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres, ja, gar nicht mehr mal so neuen Podcast-Formats Deep Banking. Denn wir bei Finanzszene hatten uns ja vorgenommen, gelegentlich Themen mal etwas tiefer auf den Grund zu gehen, als wir das in unserem wöchentlichen Podcast machen können. Und das machen wir heute mit einem Thema, das bei manchen Hörerinnen und Hörern vermutlich leichte Beklemmung auslösen könnte. Denn es geht um das Thema der Sonderbeauftragte. Dessen Entsendung durch die BaFin ist eines der schärfsten aufsichtlichen Schwerter. Gezückt wurde es kürzlich in einem sehr prominenten Fall, nämlich bei der Privatbank Berenberg. Auch da haben zwei Sonderbeauftragte die formalen Jobs der abgesetzten Führung übernommen. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir für diese Episode von Finanzszene Deep Banking jemanden gewinnen konnten, der es wissen muss, worum es geht. Denn er war und ist selbst von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter, etwa bei der ominösen VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, wo er in den Aufsichtsrat eingezogen ist. Ganz aktuell ist er auch als Sonderbeauftragter in der Funktion des Aufsichtsratschefs in die Europäisch-Iranische Handelsbank entsandt worden. Es geht um Dirk Auerbach. Dirk Auerbach ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Nach einer Karriere als Partner bei den Big Four ist er inzwischen Vorstandsvorsitzender der von ihm mitgegründeten Scharlast Auerbach AG. Er publiziert häufig zu Finance Law und lehrt dazu auch an der Frankfurt School of Finance. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn heute hier im Podcast begrüßen kann. Herzlich willkommen im Finanzszene Deep Banking Podcast, Dirk Auerbach.
Herzlichen Dank, dabei sein zu dürfen, Herr Kirchner.
Ich glaube, wir sollten vielleicht den Podcast mal mit ein paar Definitionsthemen starten. Also zumindest bei mir, selbst bei mir als Finanzjournalist gerät gelegentlich Sonderprüfung und Sonderbeauftragter durcheinander. Es gibt ja eine ganze Menge Sonderprüfungen durch die Finanzaufsicht, manche anlassbezogen, manche routinemäßig, aber den Sonderbeauftragten zu schicken, das ist ja ein relativ scharfes Schwert. Vielleicht können Sie die beiden Dinge mal kurz gegeneinander abgrenzen für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, die klassische Sonderprüfung gibt's seit Urzeiten. Ich habe auch Dutzende selbst durchgeführt. Da geht es um bestimmte Themen, deren Ordnungsmäßigkeit man prüft. Typischerweise wird das vorgenommen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber auch von der Deutschen Bundesbank, gerade wenn es um MA-Risk-Prüfungen geht, ganz zielgerichtet. Wenn es aber nachher um, ja, nennen wir es mal, größere Probleme geht, dann wird ein schärferes Schwert gezogen, die Sonderbeauftragung, und das muss man dann wieder differenzieren. Es gibt die Beobachtende der Sonderbeauftragung. Das wird typischerweise von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchgeführt. Die Tätigkeit konzentriert sich auf die Abarbeitung, auf die Überwachung der Abarbeitung von Mängeln in der Organisation der jeweiligen Bank. Dort gibt es keine Organfunktion in dieser Rolle. Und es wird durch Gesellschaften mit ihren Mitarbeitern durchgeführt. Im Gegensatz dazu steht der Sonderbeauftragte mit Organfunktion. Das ist ein persönliches Amt. Und dort nimmt man, je nachdem, ob man Sonderbeauftragter für den Aufsichtsrat ist oder für den Vorstand, die Rolle eines Aufsichtsratsmitglieds oder Vorstandsmitglieds vollumfänglich ein. Und damit entzieht man natürlich der Bank oder dem alten Bankmanagement oder dem alten Bankaufsichtsrat Befugnisse. Das ist im Endeffekt das schärfste Schwert der Aufsicht, was man nachher vor Lizenzentzug und Ähnlichem noch hat.
Mal eine ganz simple Frage, warum übernimmt denn die BaFin selbst nicht diese Rolle? Man hört ja immer wieder, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mandatiert werden für diese Rolle oder sie schon einige Male mandatiert worden sind. Wir kommen gleich noch zu der Frage, wie man sich eigentlich dafür qualifiziert, wie man das wird. Aber warum macht das die BaFin selbst nicht? Die hat doch selbst einen Haufen qualifizierte Leute, sowas zu machen, oder?
Es ist die Menge und es ist auch die Frage der Neutralität. Bei beobachteten Sonderbeauftragten werden oft relativ viele Personen, ja, ähnlich wie bei einer Sonderprüfung hingesetzt, und die überwachen dann wirklich sukzessive die einzelnen Schritte der Abarbeitung von Prüfungsfeststellungen. Das ist ein Masseproblem und auch ein Benchmarking-Problem. Und man muss auch sagen, die Aufsicht kann so eine gewisse Distanz zu den ganzen Dingen wahren. Und wenn man schaut, wie viele Fälle es in der Vergangenheit gegeben hat, wie viele Mitarbeiter von DP-Gesellschaften in Sonderbeauftragung involviert waren, wäre das personell gar nicht zu schaffen. Und es geht halt um typisches Bankgeschäft. Da ist man froh, dass man Experten auch von draußen hinzuziehen kann. Bei den Sonderbeauftragten mit Organfunktion ist es nochmal anders, weil da braucht man im Endeffekt die Qualifikation eines Geschäftsleiters oder für ein Aufsichtsratsmitglied. Das setzt natürlich jahrelange Erfahrung in der Branche voraus und auch ein entsprechendes Kreuz und ein Bewusstsein, dass man sich auch gegen Widerstände durchsetzen muss. Und hier muss man auch darauf achten, der Sonderbeauftragte mit Organfunktion muss auch handeln wie ein normaler Aufsichtsrat oder wie ein normaler Vorstand. Das heißt, er ist nicht weisungsgebunden durch den Auftraggeber. Er haftet, aber er ist dem Ziel der Abarbeitung der Mängel, das Stabilisieren der Organisation, diesen Dingen ist er verbunden und hier gibt es keine Weisungsbefugnis. Natürlich ist es die Informationspflicht, dass man die BaFin über sämtliche Schritte informiert. Das ist auch in der Praxis immer ein Arbeiten Hand in Hand. Und zwischen Aufsicht und Sonderbeauftragten muss auch, also bei den Sonderbeauftragten mit Organfunktion, ein Vertrauensverhältnis bestehen. Beidseitig, sonst kann man das in den Fällen, wo man solche Personen braucht, nicht machen. Es sind ja keine Standardfälle, es sind ja durchweg kritische Fälle, wenn Sonderbeauftragte in Organfunktionen eingesetzt werden.
Aber das ist ja schon mal eine ganz interessante Erkenntnis. Wenn man da mit Organfunktion reinrückt, dann heißt das, das sind exakt die gleichen Qualifikationsanforderungen, wie wenn ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat in dieser Bank ohne den Background des Sonderbeauftragten eintreten würde in diese Bank und die Aufgabe übernehmen würde.
Genau.
Und auch mal ganz banal und zentral, wie wird man denn eigentlich Sonderbeauftragter? Sie haben diese Mandate bekommen. Man hörte auch von dem Herrn Gervais in der Vergangenheit, dass er da zwei Mandate angenommen hat. Wie läuft das konkret ab? Gibt es da einen Pool, eine Liste, informelle Sondierung mit der Aufsicht?
Also man wird angesprochen. Mhm. Die Aufsicht hat natürlich einen Überblick, welche Personen über die Fähigkeiten verfügen, sowohl fachlich auch als auch persönlich. Und man kann davon ausgehen, dass es einen Pool gibt von Personen, die bevorzugt angesprochen werden, allein auch aus Erfahrung heraus. Und es sind dann typischerweise ältere Personen, die schon viele Schlachten geschlagen haben und meistens auch nicht mehr das Thema Profilierungsneurose in ihrem Plan drin haben. Und das macht das Ganze leichter, um wirklich extrem sachlich und fokussiert die Dinge abarbeiten zu können.
Ja, ich habe mal in die Statistik der BaFin reingeschaut, wie viele Sonderbeauftragte denn in den letzten Jahren bestellt worden sind. Und wenn man da mal die Doppelzählung, 2022 gab es gleich vier in einer Bank, rauslässt, dann ist so rein numerisch die Zahl 2022 8, 2023 6, dann aber 2024 13 und 2025 14. Was ist denn da Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die Entwicklung?
Vielleicht eine Kombination. Sehr oft sind junge Banken betroffen, die wachsen, oft Fintech-Banken. Da ist natürlich das Phänomen, dass dort viele Personen mit technischem Hintergrund herumrennen und weniger klassische Banker, die sich auch im regulatorischen Umfeld auskennen, mit all den Organisationspflichten, die dahinterstehen. Hinzu kommt, dass junge Banken auch oft missbraucht werden für Geldwäsche, Terrorfinanzierung, Betrug etc., weil man darauf baut, dass die Organisationen noch nicht so stabil sind. Das ist ein Element. Und dann gibt es immer wieder Fälle im Markt, die durch die Presse gehen. Das sind dann die Altfälle, die wie bei der Deutschen Bank, wo sich Abarbeitungen länger hinziehen. Und ein anderer Punkt ist natürlich, wie verändert sich die wirtschaftliche Lage? Downswing im Kreditzyklus, verbunden mit der Immobilienkrise, Notwendigkeit von Banken Ertrag zu suchen, vielleicht eine adverse Selektion bei Kreditkunden, um halt noch entsprechende Renditen zu erwirtschaften. Und das ist ein Thema. Und wenn man das sich natürlich anguckt, kann man die Gründe für so Schieflagen ein bisschen kategorisieren. Entweder kommt es über das Geschäftsmodell, über die Governance im weitesten Sinne, was ich darunter subsumiere, kommt nachher, oder aus der Infrastruktur heraus. Und beim Thema Governance ist es tatsächlich wirklich die interne Überwachung, das Thema Risikokultur und die Menschen insgesamt, die dort eine Rolle spielen und Entscheidungen treffen. Wenn es an irgendeinem der Punkte hakt, dann kann es zu Problemen führen. Und wenn das nicht selbst erkannt und aufgegriffen wird, dann besteht eine hohe Gefahr, dass ein Sonderbeauftragter bestellt wird. Das passiert aber eigentlich immer erst dann, wenn andere Maßnahmen nicht gegriffen haben. Kann man in der Historie auch nachverfolgen bei den Banken, die betroffen waren. Oder aber es ist natürlich etwas richtig explodiert.
Das finde ich allerdings einen sehr interessanten Aspekt, denn seitens der Medien hören wir sehr häufig auch Beschwerden über so eine Maßnahme. Wenn wir uns allerdings dann alle Seiten anhören, ist unser Eindruck relativ häufig, das Einsetzen eines Sonderbeauftragten ist dann häufig auch eine Funktion der Tatsache, dass der klassische aufsichtliche Dialog in aller Regel einfach nicht gefruchtet hat und dass man da nicht weitergekommen ist und die BaFin dann einfach gesagt hat, jetzt ist aber mal Schluss und wir ergreifen die Maßnahme. Ist der Eindruck richtig soweit, dass man sagt, da muss einiges vorher schiefgegangen sein, wenn es so weit kommt?
Die treffen einen sehr wichtigen Punkt, Herr Kirchner. Aus meiner fast 40 Jahre langen Erfahrung im Beruf, wenn eine Bank ein Problem hat, greift man sehr oft zu einem Rechtsanwalt und wenn er nicht klassisch gemäßigt ist. Man verdient ja auch dann Geld mit dem Konflikt. Das ist aber der falsche Ansatz. Eigentlich sollte man, und dazu braucht man natürlich auch das Vertrauen von der Aufsicht, hingehen, den Dialog suchen und fragen, wo sind die eigentlichen Schmerzpunkte, damit man sie zielgerichtet abarbeiten kann. Verwaltungsakte kann jeder lesen, aber was wirklich das Problem ist, ist nicht immer erkennbar. Also wirklich den direkten Austausch suchen und dann abarbeiten. Das wäre das, was in der Bank wirklich zielgerichtet zu machen ist. Und das versuche ich in der normalen, klassischen Aufsichtsratsrolle auch immer zu tun. Dass man entweder die Vorstände mal zu Hause lässt oder den Irrelevanten pickt und dann nach Bonn geht oder zur Bundesbank geht, um dann den Austausch zu suchen, um das gegenseitige Verständnis zu schaffen, was auch nicht immer leicht ist. Das ist auch klar, weil ich als, nennen wir es mal, Dritter dazwischen es viel leichter habe als die Parteien, die direkt gegeneinander stehen.
Ja. Erfährt die Öffentlichkeit eigentlich immer, wenn ein Sonderbeauftragter bestellt wird? Ich glaube, da herrscht ja keine Veröffentlichungspflicht und kann durchaus mal sein, dass man es erst relativ verzögert erfährt, auch seitens der Medien. Oder recherchieren wir da einfach nur falsch und schauen falsch nach?
Es wird nicht immer veröffentlicht, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Ich verfolge das nicht im Detail nach. Man kriegt es ja doch über den Markt immer wieder mit. es gibt oft Verzögerungen, deswegen merkt man es vielleicht.
Sie hatten jetzt schon Ihre Aufgaben als Sonderbeauftragte, die man üblicherweise hat, ganz gut umrissen. Aber trotzdem frage ich Sie nochmal, ist man da unter Umständen in einem Loyalitätskonflikt? Weil es kommen ja ganz viele Interessen zusammen. Es gibt die Kunden, es gibt die Finanzaufsicht, es gibt die Bank. Dann gibt es vielleicht auch noch Leute, die ihre Genossenschaftsanteile da haben. Dann gibt es die Kunden, die ihre Einlagen da liegen haben. Wie navigiert man da durch? Ist das nicht ein klassischer Loyalitätskonflikt, wenn man sagt, man wird von der Finanzaufsicht beauftragt und muss dann einfach schauen, dass Ganze aufzuräumen? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, da ist man auch in einem gewissen Zielkonflikt dann auch mit den anderen Akteuren, die ich genannt habe.
Als Sonderbeauftragter mit Organfunktion sollte man es auf keinen Fall sein. Das ist die Rolle, die ich ja im Regelfall spiele. Es gibt ein Problem und das ist abzuarbeiten. Und die Art und Weise, wie man das abarbeitet, sollte man natürlich auch kommunizieren, dass man da manchmal nicht auf Verständnis stoßt. Ich kann nur über Dinge reden, die öffentlich sind. Bei einer Generalversammlung, bei einer Volks- und Raiffeisenbank im Osten der Republik hat man viel Feuer bekommen. Dann hieß es auch, man muss nicht unter die Aufsicht fallen. Und wenn man dann das KWG zitiert, fällt es nicht auch unter Verständnis. Aber die Aufgabe ist klar. Wenn ich ein normaler Aufsichtsrat bin, mache ich das Gleiche wie ein Sonderbeauftragter. Man ordnet die Dinge, man versucht, die Organisation in einen stabilen, eingeschwungenen Zustand zu bringen. Und als Sonderbeauftragter mit Organfunktion verlässt man das auch irgendwann wieder. Man kriegt natürlich auch ab und zu die Anfragen, will man dabei bleiben? Da muss man sich das sehr überlegen, wenn man dann auf einmal in einem großen Gremium sitzt mit vielen anderen, die vielleicht nicht die Bankerfahrung haben, hat man deren Haftungsrisiken, man hat sein eigenes Reputationsrisiko. Das heißt, das sollte man sich überlegen. Und das habe ich beispielsweise auch noch nicht gemacht. Ich habe entweder so eine Aufsichtsratsrolle übernommen oder war temporär als Sonderbeauftragter mit Organfunktion tätig.
Mhm. Wie lange dauert so ein Mandat ungefähr? Kann man das verallgemeinern?
Nein, das kann sich über Jahre ziehen, theoretisch. Das kann aber auch schon nach 6 Monaten oder so etwas zu Ende sein.
Ja, also ich erinnere mich tatsächlich, es gibt da gewisse Sonderbeauftragte beispielsweise bei der Deutschen Bank, die jahrelang tätig waren. Gibt aber auch
Sonderbeauftragte.
Genau, Beobachtende, genau.
Aber Sonderbeauftragten hängen an der Aufgabe, an dem Zeitraum der Abarbeitung der Moniten. Mhm. Und wenn dann neue Moniten hinzukommen oder der Sonderbeauftragte sagt, es ist noch nicht zu seinem Wohlgefallen aufgelöst, die Thematik, dann bleibt er länger. Das kann zum Zielkonflikt führen, weil man dort natürlich monetäre Interessen hat auf der einen Seite und das ist nicht zwingend konfliktfrei. Aber was ist in dem Moment im Wirtschaftsleben immer 100% konfliktfrei? Es ist eine wichtige Aufgabe. Es muss jemand kontrollieren und allein aus Ressourcengründen, Unabhängigkeitsgründen und auch Benchmarking-Gründen ist es sinnvoll, dass eine dritte Partei das macht.
Ja, ich würde gerne mal bei den klassischen Banken bleiben und gleich sprechen wir auch noch mal ein klein wenig darüber, dass das ja auch auf andere Akteure mittlerweile ausgeweitet worden ist, das Instrument des Sonderbeauftragten. Gefühlt hat aus unserer medialer Sicht das Rebellentum ein bisschen zugenommen in den letzten Jahren. Also, dass sich eine Bank durchaus auch mal beharrlich weigert, einem Absetzungsverlangen der Aufsicht nachzukommen und einfach auch juristisch alles auslotet, was irgendwie geht, wo man ja gemeinhin hört, das ist ein Konflikt, den man kaum gewinnen kann. Ist das anekdotisch so, dass die Aufseher häufiger gechallenged worden sind in den letzten Jahren oder war das am Ende vielleicht nur so eine Episode, die mal kurz da war und kann man jetzt nicht aufgrund von 4, 5 Fällen, die bekannt geworden sind, gleich eine Verallgemeinerung machen? Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren.
Es kommt jetzt öfters vor. Ich finde die Entwicklung nicht unbedingt begrüßenswert. Vor dem Hintergrund, das führt nachher eigentlich zu nichts. Die Prozesse ziehen sich, eine Bank kann dann durch Maßnahmen gelähmt werden. Das passt zu meiner Aussage, sich zusammenzusetzen und zu sagen, wo ist der Schmerzpunkt? Wenn man ihn hat, kann man es abschaffen. Ich habe ja selbst solche Fälle erlebt in der Vergangenheit, wo man mit Dreck geworfen hat, auch Richtung Aufsicht, wo man auch Anzeigen gegen Sonderbeauftragte, gegen Aufsicht angestrengt hat, was natürlich zu nichts führt. Aber man wird mit Dreck beworfen. Und das ist kein professionelles Miteinander. Gerade als Bank, als eine regulierte Einheit, die eigentlich in den Gesamtinteressen nicht so weit von der Aufsicht entfernt sein dürfte, auch die Aufsicht nicht von den Banken, nämlich ein stabiler Finanzmarkt, auf den sich alle Akteure verlassen können, dass es funktioniert. Da sollte man den Ausgleich suchen und versuchen, die Themen unter der Decke zu halten, im Stillen zu regeln und vielleicht dann auch intern mal eine unpopuläre Entscheidung treffen müssen. Musste ich auch als Aufsichtsrat mal, um ein Thema einfach zu beenden. Und da ging es nicht um die Frage Recht oder nicht Recht. Da hieß es, für die Bank die beste Entscheidung zu treffen, die Sachen zu settlen. Und die Bereitschaft muss einfach da sein und nicht die Bereitschaft, ich habe oder die Aussage, ich habe aber doch recht, tut dem Gesamtmarkt nicht gut. Gerade wenn die Dinge wirklich breit und nur mit Teilen an die Öffentlichkeit kommen.
Ich würde gerne an einer Stelle nochmal nachfragen zu einem Thema, das wir eingangs hatten. Sie hatten mehrere Gründe genannt, warum es jetzt auch rein numerisch zu einem Anstieg der Zahl der Sonderbeauftragten kam. Aber gerade wenn wir jetzt mal differenzieren zwischen den beobachtenden Sonderbeauftragten und jenen mit Organfunktion, dann haben wir schon den Eindruck, die nachrichtlich bekannten Fälle waren sehr viele Anti-Money-Laundering, Fintech, in den vergangenen Jahren wie N26, Solaris, PayOne. Da gab es ein paar geopolitische Themen. Und inzwischen haben aber doch eine ganze Menge Banken, wo es zu kompletten Organaustauschen kam. Das war einmal die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, wo ja nicht nur Sie Aufsichtsrat waren, sondern auch jemand in die Geschäftsführung einberufen worden ist. Es gab Düsseldorf Neuss, es gab Plankstetten und jetzt natürlich den großen, prominenten Bärenberg-Fall, wo die komplette Führung ausgetauscht wird. Entsteht schon der Eindruck, dass das eine Eskalationswende seitens der BaFin ist und man sagt, da fackeln wir nicht lange. Das dürfen Sie mir gerne widerlegen oder zustimmen.
Sie haben ja mit Düsseldorf Neuss, Bad Salzungen, Bravo, Sie haben die richtigen Fälle genannt. Aber was waren da die Treiber? Governance-Probleme. Wenn in der Bank nicht sauber kontrolliert wird, wenn der Tone from the top nicht stimmt, dann wird es irgendwie gefährlich, dann kommt es ja auch zu Schäden. In den Fällen kam es ja auch zu enormen ökonomischen Schäden bei den Banken. Ich glaube, das ist nicht eine Sache der Eskalation, das ist ein sinnvolles Einsetzen und Nutzen von Instrumenten. Ob es permanent so bleiben wird, muss man abwarten. Es hängt tatsächlich eher am Markt, am Verhalten von Instituten und an den Eintritt von Schäden. Also das ist der Punkt. Wenn große Schäden eintreten, ist immer die Frage, wie kann das passieren? Da muss man hinterhergehen, um auch seine Lessons learned für die Zukunft zu haben und solche Schäden in der Zukunft zu vermeiden. Und das ist absolut verständlich, auch aus Sicht der Aufsicht. Und bei diesen genannten Fällen würde ich sogar fast sagen, vielleicht war es manchmal auch schon sehr, sehr spät, bis man eingegriffen hat. Aber natürlich gibt es auch Anhörungsschreiben etc., wo dann teilweise versucht wird, die Dinge massiv in die Länge zu ziehen, bis so etwas eintreten.
Stimmt auch die Beobachtung, dass es eine ziemliche Ausweitung gegeben hat des Sonderbeauftragten in den vergangenen Jahren? Also wir hatten ja früher was klassischen Kreditinstitutsthema, aber dann sind wir jetzt mittlerweile doch schon bei einigen Zahlungsdienstleistern und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Also wenn wir nochmal die Rolle der Sonderbeauftragten allgemein sehen, waren von den 14 im vergangenen Jahr nur 8 klassische Kreditinstitute und 6 aus anderen Bereichen. Ist das eine Funktion einer veränderten Regulatorik oder eine Funktion, dass vielleicht auch gerade jenseits der Banken näher hingeschaut wird?
Es wird näher hingeschaut, aber gucken wir auch einfach mal die Zahlungsdienstleister an. Die sind natürlich besonders gefährdet bei Themen wie Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Ähnlichem. Da guckt man natürlich genauer hin. Und es ist ja immer so, dass die Entwicklungen im Bankenbereich eigentlich den Ausgangspunkt haben und dann in die Bereiche Versicherungen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Zahlungsdienstleister erst die Ausstrahlungswirkungen haben. Man kann es also sogar formal sehen an Dingen wie den Mindestanforderungen ans Risikomanagement. Es fängt bei Banken an und dann tauchen die Regeln immer leicht angepasst woanders auf. Es ist ein Treiber, aber es ist richtig, dass es eine Ausweitung gibt. Wenn dort ähnliche Risiken entstehen, muss man den Risiken ja mit gleichen Sicherungsmaßnahmen auch auf der aufsichtlichen Seite begegnen.
Mal ganz banal nochmal gefragt, wirtschaftlich lohnt sich das Geschäft für eine Kanzlei oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wie es Ihr Haus ist, oder ist das eher eine Reputationsarbeit mit Haftungsrisiko? Weil Sie haben eben selbst erwähnt, wären Sie unter Umständen auch verklagt. Möglicherweise haben Sie größere Haftungsfragen in der Geschichte mit drin. Macht man das, weil man dann sehr viele andere Mandate ans Land zieht? Können Sie es, werden jetzt nicht Ihre Geschäftsgeheimnisse veröffentlichen, aber ganz grob uns das mal wirtschaftlich einordnen?
Also bezogen auf die Sonderbeauftragten mit der beobachtenden Funktion, die Rolle habe ich noch nicht wahrgenommen, habe ich das aber bei vielen meiner Mandate gesehen, dass das für den Sonderbeauftragten extremst lukrativ ist, muss man einfach sagen. Ja. Da gehen Beträge über den Tisch, wo man sagt, Bei den Sonderbeauftragten mit Organfunktion muss man es differenzieren. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man sich da eine goldene Nase verdient. Man macht das oft auch, ja, Sie sagen so schön, Reputationsarbeit. Es ist gut für die Reputation und es ist die Aufgabe, die dahinter steht, die einen noch reizt. Deswegen nimmt man oft auch gerne ältere Leute, weil man sagt, wahrscheinlich reizt sie auch die Aufgabe des Abarbeitens von solchen Dingen. Es ist tatsächlich wirklich eine Mischung. Mhm. So eine beobachtende Funktion hätte ich auch mal ganz gerne, muss ich ja offen sagen, wenn ich mal gucke, was da abgeht. Man muss ja dahingehend, ist man ja für seine Gesellschaft ökonomisch getrieben. Bei der anderen geht das Geld nicht direkt in die Gesellschaft, das geht an die Person, weil es ein persönliches Amt ist. Und da kommt es halt immer sehr, sehr stark drauf an. Das ist einfach so. Und ohne die D&O-Versicherung, nein, da geht man da nicht rein. Ich habe viel Glück gehabt, mir ist in den knapp 40 Jahren nie was passiert. Toi, toi, toi. Aber es sollte auch klar sein, wenn man so ein Amt übernimmt, dass man mit der entsprechenden Sorgfalt rangeht. Es ist ja letztendlich so, dass man die Sorgfalt anwendet, um die Aufgabe für die Bank zu lösen. Und das heißt nicht für irgendwelche Aktionäre der Bank, das heißt auch nicht fürs Management der Bank. Das heißt, man bereinigt ein Problem, damit das Haus wieder sauber in den Markt zurückgehen kann. Und sauber heißt, dass es die Aufsicht auch nicht das Bedürfnis hat, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Das spielt alles ineinander.
Ich würde gerne nochmal den Bogen zu generellen aufsichtlichen Themen schlagen, weil Sie publizieren auch sehr viel. Sie haben einen Lehrauftrag in diesem Bereich Finance Law in Frankfurt auch. Und mich interessiert es einfach als Journalist mal die klassische Wehklage der Banken und auch Fintechs in Sachen Regulierung von Ihnen mal einwerten zu lassen. Wir haben ja, glaube ich, mit der Finanzkrise 2007, 2008 eine gigantische Wegscheide gehabt, auch in der Regulierung, die anschließend sehr viel strengere Kapitalanforderungen, Dokumentationspflichten in der Folge hatte. Wir hatten den Wirecard-Skandal, nachdem danach auch die Dinge strenger geworden sind. Wie ist denn da Ihre allgemeine Einschätzung, was die Regulierung angeht? Ist die Klage darüber berechtigt? Just diese Woche hatten wir es auch wieder, als ein paar Vorschläge aus Brüssel kamen. Die Banken rufen wieder nach Deregulierung, auch unter anderem, weil in den USA so viel dereguliert wird. Spannen Sie uns doch vielleicht einfach mal den Bogen, wie Sie das aus Expertensicht sehen, weil Sie das ja eigentlich seit 30, 40 Jahren in der Beobachterrolle hautnah mitbekommen.
In den 90er Jahren waren die Regeln sehr, sehr dünn beschrieben. Das wurde nachher immer komplexer. Es wurden Dinge eingeführt nach der Finanzkrise wie das Leverage-Ratio. Ich habe dort mit Fachleuten auf EU-Ebene diskutiert, inwieweit das Ganze Sinn macht, weil das ist ja nicht risikoorientiert, das ist einfach ein Nominalmaß. Und dann habe ich die Frage gestellt, ob das Leverage-Ratio wirklich, ob sie der Auffassung sind, dass es die Krise verhindert hätte. Die Antwort war ja. Dann war für mich die Diskussion beendet und ich konnte nur noch sagen, naja, die Amerikaner haben das seit Urzeiten und die Amerikaner waren ja nicht von der Finanzkrise betroffen. Fand man vielleicht nicht so nett, die Aussage von mir. Es ist der Punkt, man ist getrieben. Wir sind jetzt quasi wie in angelsächsischen Regeln, wo man jedes Detail bis in technische Standards regelt. Das macht es schwierig für den Anwender. Es macht es aber auch schwierig für die Aufsicht. Und nimmt wirklich sachgerechtes Ermessen heraus. Deswegen ist der Ansatz, der von den deutschen Regulatoren getrieben wird, aktuell mit dem Versuch von Vereinfachungen zu begrüßen. In eine total pragmatische Welt werden wir nicht mehr zurückkommen. Das ist einfach so. Es wäre vielleicht wünschenswert, wenn man noch mehr die eigenen Steuerungsinstrumente der Banken in den Fokus stellen würde. Das war vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren meine Hoffnung. Macht die Säule 1 nicht so kompliziert. Konzentriert euch wirklich auf die interne Risikosteuerung. Man macht es ja, aber es ist eine Parallelrechnung dazu. Aber Eine Bank sollte eigentlich in der Lage sein, die Risiken angemessen zu steuern. Und sie sollte mehr wissen als der Prüfer, wie man das macht. Man sollte eigentlich auch mehr wissen als ein Berater oder als die Aufsicht, weil es das Kerngeschäft ist und die eigentlich nichts anderes machen sollten. Bewusst, konjunktiv. Die Lebenserfahrung in vielen Häusern zeigt es, dass sie es nicht können. Aber das ist das Leben. Damit müssen wir leben. Wir müssen mit dem Regelwerk umgehen. Und man schafft. Man sollte vielleicht das Ganze umgekehrt spielen und versuchen, das auch zu verkaufen, dass man best in class ist und so gut organisiert, dass den Kunden nichts passieren kann. Denn die Regeln können wir nicht ändern. Wir können weinen über die Regeln, aber wir müssen sie sowieso einhalten. Und dann ist die Frage, sollte man vielleicht nicht auch zeigen, dass man das Ganze positiv nutzt und positiv verkaufen kann.
Trauen Sie sich ein Urteil zu, ob es in den nächsten Jahren im Lichte der Regulierung eher schwieriger oder eher leichter für kleinere Häuser gibt? Wir haben ja das Thema Sonderbeauftragten jetzt dann doch eher bei Instituten gehabt, die nicht riesengroß sind. Ich weiß aber auch nicht, ob man da jetzt einen methodischen Rückschluss ziehen kann, dass kleinere Banken da gefährdeter sind. Oder ist es eher so, dass man sagt, Mensch, bei den großen Unternehmen wird künftig alles auch so komplex, weil das Buch so groß ist, dass es schwierig ist. Gibt es da eine grobe Einschätzung von Ihnen?
Differenziert. Bei großen Häusern ist es schwieriger natürlich. Bei kleinen Häusern muss man schauen, was ist das Geschäftsmodell? Können Sie das Geschäftsmodell? Mhm. Dann kommt in vielen Sektoren das Thema dazu, wie qualifiziert sind die Mitarbeiter? Machen Sie wirklich nur das, was Sie können? Wie qualifiziert, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sind denn eigentlich die Aufsichtsräte? Können Sie Ihre Kontrollfunktion, Ihre Überwachungsfunktion wirklich wahrnehmen? Gehen Sie mal in einigen der Sektoren durch die Liste der Aufsichtsräte. Dann stellt man sich schon Fragen.
Oder im Rahmen. Sprechen Sie jetzt ganz konkret Genossenschaftsbanken an. Da ist es ja seit Jahren ein Thema, dass man sagt, also für die Komplexität der Geschäfte und für das Geschäftsmodell, wie es konstruiert ist, sind vielleicht Leute, die das nebenberuflich machen und aus ganz anderen Berufszweigen kommen, das sind nicht die geeigneten Aufseher.
Aber teilweise auch in anderen Sektoren, die öffentlich sind. Das ist, es ist ein Thema. Andersrum, wo kriegt man solche Leute her? Denn man ist ja auch als Aufsichtsrat, man hat nur eine gewisse Anzahl von Mandaten, die man reinnehmen kann. Aber für mich ist das einer der Punkte. Ich habe vorhin das Thema ganz kurz Governance genannt, als mögliches Fehlerrisiko oder als Schwachstelle in den Häusern, dass die Kontrolle durch den Aufsichts- oder Verwaltungsrat nicht immer gegeben ist. Ich habe auch im Rahmen von Sonderuntersuchungen festgestellt, wann wurden Unterlagen eingereicht an den Aufsichtsrat? Wie komplex waren die Inhalte? Und innerhalb von was für einer Zeit gab es die Zustimmung? Ich habe zum Lesen mehr Zeit gebraucht, als man zur Zustimmung gebraucht hat im Gremium. Und ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit komplexen Fragestellungen. Und dann ist einfach der Punkt, ja, wie ernst nimmt man das? Nickt man das nur ab? Das ist ein Thema. Qualität der Überwachung und Governance. Wenn das straffer gesehen würde, würde es helfen. Es scheitert aber natürlich an den verfügbaren Ressourcen.
Kann man Sie eigentlich als Sonderbeauftragten auch sabotieren? Ich meine, der Sonderbeauftragte kommt ja erst dann, haben wir festgestellt, wenn der aufsichtliche Dialog nicht geklappt hat. Ich kann mir vorstellen, dass wenn dann ein Sonderbeauftragter einrückt, dass die Kooperationsbereitschaft seitens der Akteure, die vorher Zoff mit der BaFin hatten, mit dem Sonderbeauftragten nicht unbedingt größer ist, wenn Sie sagen, Sie fordern vielleicht was an und kriegen es einfach nicht. Ist das tatsächlich so oder ist, wenn der Sonderbeauftragte einmarschiert, dann die Kooperationsbereitschaft schon automatisch größer, was Dokumente angeht oder Risikoquantifizierung?
Unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber wenn jemand versuchen würde zu blockieren, würde er es sehr schnell lernen, dass es zu seinem Vorteil eher ist, wenn er kooperiert und definitiv nicht zu seinem Vorteil, wenn er nicht kooperiert.
Okay. Ja, lassen Sie uns doch zum Abschluss, wir nähern uns schon dem Ende, vielleicht auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, wenn wir sehen, wir haben schon eine gewisse Wir haben schon einen gewissen Anstieg bei der Zahl der Sonderbeauftragten. Glauben Sie denn, da werden wir in 3 oder in 5 Jahren eher mehr oder eher weniger sehen? Trauen Sie sich da eine Prognose zu? Und was sind die möglichen Treiber für Ihre Prognose da? Also ich glaube, das große Thema ist ja der Konsolidierungsdruck. Aber erzählen Sie doch einfach mal, wie Sie glauben, dass sich das entwickelt aufsichtlich.
Gut, ich habe keine Glaskugel vor mir stehen. Mhm. Ich glaube, es hängt sehr stark damit zusammen, wie die Konjunkturzyklen sich entwickeln, wie lange der Downswing in der Wirtschaft anhält, weil das führt natürlich zu Problemen bei den Banken. Und es hängt auch daran, wie viel Markteintreter es gibt. Markteintreter, die noch nicht über die Organisationsstrukturen verfügen, die aufsichtlich gefordert und auch ökonomisch benötigt werden, um einen Missbrauch auszuschalten. Und daher erwarte, also ich glaube tatsächlich, es wird nicht so sehr ansteigen. Ich glaube aber auch nicht, dass es signifikant zurückgehen wird.
Also es gibt immer was zu tun.
Es gibt immer etwas zu tun und es ist ein Instrument, wo man einen Blick von draußen nach innen bekommt, der auch erfrischend ist und der auch der Aufsicht neue Eindrücke gibt. Mhm. Wenn man nach einer gewissen Zeit sagt, ist doch alles fein, ist es auch gut für die Aufsicht. Man kommt, man geht. Das ist so. Ein neuer Auftrag kommt irgendwann immer wieder. Also ich erwarte eine Stabilität, halte das Instrument des Sonderbeauftragten aber für ausgesprochen sinnvoll.
Ja.
Oft auch sinnvoller als andere Maßnahmen, weil die man dann direkt auch bei den Entscheidungsträgern setzt. Und ja, negativen Steuerungsimpulsen entgegenwirken kann.
Da würde ich Sie vielleicht abschließend auch noch mal gerne, wenn ich schon mal so einen erfahrenen Experten bei uns im Podcast habe, nach einer Sache befragen, die uns immer wieder auch in unserem journalistischen Alltag auffällt. Wir stellen eigentlich immer wieder fest, dass trotz der doch schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung, auf die Sie ja häufig referenziert haben, hier auch im Podcast, wir hatten 23, 24 ist die Wirtschaft effektiv geschrumpft, 25 gab es ein Mini-Wachstum, wird auch 26 nicht nur eins werden. Unser Eindruck ist häufig, also gemessen daran ist eigentlich das ganze Thema Risikovorsorge und welche Schwierigkeiten die Wirtschaftslage Banken macht, immer noch einigermaßen überschaubar oder zumindest wirkt es gut beherrschbar von draußen. Und nicht umsonst rasen ja auch die Aktien von Großbanken nach oben. So. Da gibt's aber dann Leute, die sagen, na ja, es gibt echt viele Dinge, insbesondere im Immobilien- und Gewerbeimmobilienmarkt und auch der Zinswende, die kommen erst wirklich mit einer ganz massiven Verzögerung ans Tageslicht. Und es kann durchaus sein, dass man da viel vor sich herrollt und erst 2028, 2029 in Anführungszeichen das wahre Ausmaß der Probleme sichtbar werden wird bei vielen Akteuren. Können Sie mir das mal grob einschätzen aus Ihrer Expertensicht, ob da was dran ist oder ob schon sehr viel gezeigt werden muss?
Ich glaube, das wahre Ausmaß sehen wir erst in 2 Jahren. Auf der anderen Seite ist jetzt natürlich die Chance für diejenigen, die opportunistisch günstig einsteigen, weil Banken manchmal sich auch verabschieden oder viele Banken aus gewissen Bereichen. Ich hoffe nicht, aber ich fürchte, dass wir in 2 Jahren in einigen Bereichen mehr an Risikovorsorge sehen. Ein sehr wichtiges Marktsegment haben Sie nicht genannt, Automobilzulieferer und Automobilindustrie. Bei Engagements in diesen Bereichen habe ich auch eine gewisse Sorge, dass die Unternehmen wirklich dauerhaft lebensfähig sind mit möglichen negativen Implikationen auf die Kreditgeber.
Das ist aber natürlich einen eher negativen Abschluss des Podcasts, aber manchmal sind die Dinge natürlich so, wie sie sind. Da muss man auch mal mit schlechten Nachrichten aufhören, aber auf alle Fälle.
Es ist gar nicht so schlecht. Aus einfachen Grund. Gerade in Krisen sollte man sich neu erfinden. Und eigentlich hat Deutschland eine Innovationskraft.
Ja.
Man hat sich nur zu sehr ans Jammern gewöhnt und hat vergessen, die Ärmel hochzukrempeln und einfach mal loszugehen. Viel Unternehmertum, und das erlebe ich auch im täglichen Umgang und nicht nur in Banken, das wirklich insgesamt ist verloren gegangen. Viele, die unternehmerisch tätig sind in Deutschland, sind nicht mal die klassischen Deutschen. Das sind Leute aus dem EU-Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland. Und das ist ein Thema, Innovationsfreude, Risikofreude bei der Unternehmerschaft, nach vorne gehen, hinfallen, aufstehen, noch besser machen. Das ist das, was man vermisst. Aber die Chance sollte man nutzen. Vielleicht muss man dann auch mal erst mal einen Schmerz ertragen, bis man es macht. Aber wenn man zu gesättigt ist, kommt man nicht voran. Und ich, wenn man die Geschichte verfolgt, muss man immer schauen, was passiert mit Nationen und Kulturen, die zu gesättigt sind.
Aber haben wir doch wenigstens einen konstruktiven Blick nach vorne zum Abschluss des Podcasts hinbekommen und nicht nur einen warnenden, oder?
Es ist immer die Kombination aus beiden. Man muss die Warnungen senden, damit die Dinge nicht passieren, und Anregungen geben, um vielleicht Dinge zu ändern. Das, was Familienunternehmen eigentlich auch brauchen, spätestens alle 30 Jahre sollte man sich neu erfinden.
Ja, prima. Sehr schönes
Schlusswort. Habe ich im Übrigen auch gemacht. Da bin ich aus den großen Gesellschaften ausgestiegen. Da habe ich mich auch neu erfunden.
Also sprich, walk the talk, wie es so schön heißt, ja. Genau. Dann auch für Ihre Biografie. Hervorragend. Ich habe sehr viel gelernt in diesem Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht, auch dann von Ihrer Erfahrung in dem Bereich und Ihren Warnungen, auch ein bisschen was journalistisch mitzunehmen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sehen das ganz ähnlich. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Deep Banking, dem Spezialisten-Podcast von Finanzszene.de. Wir bedanken uns herzlich bei Elida Atelier Hamburg für das Coverdesign. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. In den Shownotes finden Sie die Kontaktmöglichkeiten mit uns. In diesem Sinne, vielen Dank.